Grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 5. Vergabetalk von Heid & Partner Rechtsanwälte. Heute mit unserem Gast, Diplom-Ingenieur Hubert Wetschnig. Lieber Hubert, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Ich sage danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und auch einen schönen Vormittag von meiner Seite.
Ich darf ein paar Worte zur Vorstellung deiner Person sagen. Du bist Chef, CEO von der Haber Hoch- und Tiefbau GmbH, also eines Unternehmens der Realwirtschaft, der Old Economy, aber damit auch nicht eigentlich aussagekräftig, weil es ist nicht nur ein Unternehmen. Du bist Chef der gesamten Habau-Gruppe. Mhm. Das sind 18 Unternehmen mit rund 5.500 Mitarbeitern. Und da sind so klingende Namen dabei wie Held und Franke, Östu Stettin, die etwa das Gebäude, in dem wir heute sind, errichtet, revitalisiert haben. Da ist Habau Deutschland dabei, die aktuell ein 60 Kilometer Baulos in Deutschland mit über 1 Milliarde Auftragswert abarbeiten. Und da ist auch die MCE dabei, die, ich würde mal sagen, die schönste Eisenbahnbrücke Europas letzten Jahr zum Verkehr übergeben hat. Das Projekt verbindet uns auch, weil wir damals die Ausschreibung durchgeführt haben. Und uns natürlich besonders freuen, dass das so ein Erfolgsprojekt geworden ist. Deine Wurzeln liegen in der Steiermark. Du bist in der Steiermark in die Schule gegangen, in Graz. Hast dann auch an der TU Graz studiert. Mhm. Auch die Baumeisterprüfung in der Steiermark gemacht. Und bist Anfang der 90er Jahre dann nach Wien gezogen. Und hast in Wien beruflich mehrere Stationen hinter dir, zunächst bei der STURG, später bei der STRABAG und über 10 Jahre, ein bisschen darüber, im POR-Konzern in verschiedenen Funktionen. Mhm. Seit 2017 bist du jetzt CEO der Habau-Gruppe und in dieser Funktion möchte ich mit dir und freue mich über aktuelle Probleme und Herausforderungen in der Bauwirtschaft sprechen.
Gerne.
Kommen wir gleich zum ersten Thema aus aktuellem Anlass. Wir können es nicht ausklammern, der Krieg in der Ukraine hat neben unglaublichem menschlichen Leid, das wir tagtäglich in den Medien sehen und wo wir natürlich aufgerufen sind mit unseren Mitteln, hier zu helfen als Staat Österreich und auch als Einzelpersonen. Neben diesem unglaublichen menschlichen Leid auch Folgen für die Realwirtschaft in Europa und in Österreich. Die Sorge um die steigenden Energiepreise, die gestörten Lieferketten, die schon aus der Covid-Zeit sich gerade beim Erholen waren, möglicherweise die Schließung von Standorten, wie man hört, in Italien schon Stahlwerke. Wie siehst du diese Situation in der Praxis? Was passiert im Moment mit unserer Bauwirtschaft?
Vielleicht darf ich nur eines noch ergänzen, dieses schöne Objekt, wo wir auch hier sitzen, auch hier diese Flexibilität in der Unternehmensgruppe, hat die Östu Stettin, wie du richtig erwähnt hast, aber mit der Habau gebaut. Wir verbinden hier immer mehrere Unternehmen, einerseits um die Fachkompetenz natürlich zu bündeln. Hier in dem Fall war es einfach eine Ressourcenüberlegung und mir gesagt hat, aufgrund der Größe des Projektes wäre für ein Unternehmen aufgrund der Ressourcenbindung und Verfügbarkeit zu groß und für beide Unternehmen hat es dann sehr, sehr gut passt. Ja, die Herausforderungen sind überraschend für uns, jetzt in wenn ich sage Covid-Zeit, gibt es seit 2 Jahren, wo wir gelernt haben, uns mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen und die Themen zu lösen. Lieferkettenproblematik, vorher nie so aufgetreten in der Form. Und jetzt schon wieder noch zusätzlich verstärkt das Thema Ukraine-Krise. Wir haben unterschiedlichste Herausforderungen, die ich sehe aber immer auch was Positives daran, nämlich jede Veränderung, jede Krise macht den Druck an seine Grenze, bringt uns den unter Druck und wir gehen an unsere Grenze und werden uns damit anpassen und schauen und werden auch, ich sage immer, Ziel ist gestärkt, aus der Krise herauszugehen. Das ist die Herausforderung. Wo können wir uns stärken? Einerseits, dass wir merken, dass Kunden, Geschäftspartner, die gesamte Industrie sehr, sehr schnell Veränderungen macht. Veränderungen ist immer in jeder Organisation eine Herausforderung. Es gibt Menschen, die tun sich leichter mit jeden Tag ist was anders. Für manche ist es schwierig, weil er hat viele, viele Jahre immer das gemacht, was er halt jetzt nicht mehr machen soll. Und das ist für den einen oder anderen schwieriger. Ich merke jetzt, dass es sehr wohl sehr schnell Veränderungen gibt. Als Beispiel, alle Länder haben erkannt, dass eine Abhängigkeit, so eine starke Abhängigkeit zum Beispiel von Russland, äußerst problematisch ist, wie es sich zeigt, und reagieren, das merke ich schon, um hier Abhängigkeiten zu reduzieren, im Energiesektor zum Beispiel. Ich merke, dass hier, ob das der Wasserstoff ist, ob das die Gasbeschickungsmöglichkeit oder die Gasverfügbarkeitsmachung ist, wo wir merken, dass Beispiel in Deutschland Projekte, die oft Jahre dauern würden, bis der ganze Genehmigungslauf hier wirklich durchgegangen wird, dass da maximalen Tempo aufgenommen wird und man viel, viel schneller hier jetzt diese Projekte umsetzen wird. Das ist ein Thema. Aktuell kämpfen wir sehr wohl mit Engpässen. Ich bin aber sehr positiv, wenn sich die Situation in der Ukraine etwas beruhigt, dass wir auch doch wie in der Covid-Zeit dann zu vernünftigeren Liefersituationen oder aber auch Preissituationen kommen werden. Ob das unsere Hauptstoffe, wo wir kämpfen, einerseits ist der Energiepreis. Der Energiepreis hat einen Einfluss bei uns in unserer Industrie auf die Mischanlagen, also auf Asphaltmischanlagen, die sehr viel Energie brauchen, um Temperatur zu bekommen, die dann mit Gas beschickt sind, wo wir jetzt gerade überlegen, und da gibt es Möglichkeiten, dass man auch andere Energiesituationen nützen kann. Also auch hier gibt es schon eine Reaktion. Das ist ein Thema und sonst gibt es im Stahlbereich die größten Probleme, dass derzeit eine Verunsicherung da ist, wie kommen wir zum Stahl. Und es ist passt gerade ganz gut dazu. Ich war gestern in der Steiermark unterwegs und war gestern am Eisenerz. Ja, und habe dort, ich war in einem Forschungslabor der Montanistischen Universität und das ist eben am Eisenerz und man schaut dann runter auf diesen Abbau. Und soweit ich mitbekommen habe, gibt es derzeit so viele Aktivitäten, so viel Abbau, so eine große Abbausituation wie schon lange nicht am Eisenerz. Ja, weil das ist eine Möglichkeit, dass die Föst weniger Abhängigkeit von ihren Lieferanten für die Herstellung des Stahlproduktes dann schafft. Ne?
Also das wäre Veränderung auch durch Regionalität im positiven Sinn, dass wir wieder mehr der Produktionskette ins eigene Land reinbekommen oder zumindest nach Europa.
Ja.
Stichwort Veränderung, vielleicht auch im Umgang der Vertragspartner miteinander. Wir haben einen überarbeiteten Leitfaden der österreichischen Bautechnikvereinigung, ÖBV, der ursprünglich in der Corona-Phase erstellt wurde. Preisänderungen und Lieferkettenstörungen jetzt erweitert für die Ukraine-Krise. Glaubst du, dass das auch ein wesentlicher Ansatz ist? Also braucht es da auch ein bisschen einen Schulterschluss mit der Auftraggeberseite, um diese Krise zu managen?
Absolut. Das ist auch unser Anspruch. Wir sind unsere Firmengruppe mit heuer im heutigen Geschäftsjahr nahezu schon 6.000 Mitarbeiter, ist Familienunternehmen, also ist Eigentümer sind zwei oberösterreichische Familien. Und unser Anspruch ist sehr mit Handschlagqualität, auf Partnerschaft, auf Augenhöhe mit unseren Kunden und allen unseren Geschäftspartnern auch zu agieren. Und wir sind sehr, sehr schnell auf unsere Kunden zugegangen. Das kann man wirklich nur Projekt für Projekt angehen. Jedes Projekt ist in einer anderen Leistungsphase, hat andere Herausforderungen zu lösen. Da gehen wir sehr, sehr schnell auf unsere Kunden zu. Wir haben gute Kundenkontakte. Also das ist einmal der erste Schritt. Ich sehe eine große Chance, dass unsere Kunden merken, dass man durch eine wesentlich höhere Transparenz, nämlich auch für ihn, man kann Kosten offenlegen, man kann Zuschläge definieren und vereinbaren, am Ende des Tages auch einen Vorteil für den Kunden erreichen kann. Ich erwarte schon, dass das nachhaltig dann hier es ist halt ein Umdenken auch bei uns. Ich will nicht sagen, dass wir haben genauso unsere Herausforderungen, wie bringt man unsere Mitarbeiter dazu, die jahrelang gewohnt waren, kämpfen ist ein falsches Wort, aber man schreibt mehr Kostenforderungen, dann wird lang verhandelt und hin und her. Wie kommt man zu einem Modell, wo man Fairplay, kosteneffizient, am Ende des Tages geht es ja darum, wie viel Geld gibt ein Kunde für ein Projekt aus? Und da gibt es schon Möglichkeiten, dass man einfach Kosten vermeidet, die durch eine ungeordnete Abwicklung eines Projektes einfach entstehen. Wenn das nicht entsteht, dann haben beide Seiten was davon.
Ja. Diesen Ansatz darf ich an späterer Stelle noch einmal aufnehmen. Wir kommen dann noch darauf zurück. Aber halten wir mal fest, die Krise bringt uns auf jeden Fall Veränderungen. Aber du siehst auch hier Möglichkeiten, positive Veränderungen reinzubringen, einfach durch einen auch geänderten Umgang, einen neuen Umgang. Setzen wir mal das Wort partnerschaftlich drüber und kommen später nochmal darauf zurück.
Gerne, ja.
Kommen wir zu unserer gewohnten Welt, verlassen wir die aus den Fugen geratene der Ukraine. Auch in unserer gewohnten Welt haben wir eine Menge von Herausforderungen. Eine davon in der Bauwirtschaft ist, oder zumindest der Vorwurf oder der Vorhalt, dass die Produktivitätssteigerungen in der Bauwirtschaft überschaubar sind. Im Vergleich nämlich zu anderen Branchen. Professor Achammer etwa in einer Podiumsdiskussion hat gemeint, naja, wir bauen genauso produktiv wie noch vor 20 Jahren. Das mag jetzt überspitzt formuliert sein und du wirst uns da sicher dagegen halten. Ich möchte dieses Thema Produktivität mit dem Themenkreis der Digitalisierung verbinden, weil das ja ein Produktivitätssteigerer der Produktivitätssteigerer sein kann und schon ist. Auf deiner Unternehmens-Homepage gibt es die Aussage von dir: Als Habau-Gruppe verfolgen wir mit unserem Expertenteam eine gezielte Digitalisierungsstrategie. Kannst du uns bitte erzählen, was diese Strategie umfasst und wie sie auch dazu beitragen kann, die angesprochene Produktivität zu steigern?
Fange mit Professor Achammer an, nicht seiner Meinung, dass die Produktivität, ich kenne die Studien auch von Horvath und Partner oder auch anderen, dass die Bauindustrie sehr, sehr eine geringe Produktivitätssteigerung hat in den letzten vielen, vielen Jahren, ja, die kenne ich. Wenn ich aber vergleiche, wie man vor einigen 20, 30, 40 Jahren noch gebaut hat, wie viele Personen hier noch, Mannschaftsstärken hier noch notwendig waren, welche Bauzeiten damals noch gehabt hat im Vergleich zu heute, wie schnell hier Projekte umgesetzt werden, da muss irgendeine Produktivitätssteigerung passiert sein, sonst wäre das nicht möglich. Also das ist immer ein Thema. Wir sind produktiver, aber bin schon dabei, da ginge mehr. Mhm. Da ginge mehr, da wäre auch mehr gegangen. Gibt es halt vielleicht viele Gründe, warum das nicht gegangen ist, aber wichtig ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern sagen, was können wir tun, um jetzt die Kurve einfach nach oben steiler zu bringen. Das Thema ist die Digitalisierung. Wie bringen wir hier die Effizienzsteigerung? Der erste Schritt für mich beginnt, wenn man sich einmal beschäftigt und ein Projekt einmal auf den Tisch bekommt, um das einmal anzubieten. Also mal schauen, dass man einen Auftrag bekommt. Und da ist für mich schon der wesentliche Unterschied, wie ich begonnen habe in der Bauindustrie, also irgendwann in den 90er Jahren, da war das ganz normal, da hat man halt einmal angeboten und dann hat man, von 10 Angeboten hat man vielleicht eines bekommen. Mhm. Von diesem Weg sind wir schon lange weg. Ja. Wenn wir uns sagen, wir nehmen unser Projekt vor, dann beschäftigt man uns sehr intensiv damit, dann gibt es einen anderen Detailgrad, der digital schon aufgesetzt ist. Da gibt es in der Regel ein BIM-Modell, das hier schon kreiert wird in der Anbotsphase. Wir kriegen damit die Massen, wir kriegen die Kalkulation raus. Wir haben eine Arbeitsvorbereitung in die Bautechnik hinein, ob das jetzt die Baustellenlogistik ist, die da einhergeht, Kräne, Kranbeschickungen, Schalungskonzept. Also das Ganze ist schon auf einem wesentlich höheren Level damit erreichbar. Und das zweite Thema ist Fehlervermeidung für uns. Natürlich, wir übersehen damit einfach weniger, weil man, wenn es digital und dreidimensional aufgesetzt ist, einfach erkennen, da gibt es dann doch einen Knackpunkt, den wir vielleicht nur in der Papierversion nicht erkannt hätten. Dass man sagt, da gibt es diese Bauphase, die Bauphasen würden so gar nicht funktionieren, wir hätten es nicht gesehen. Also das ist einmal der erste Schritt in der Phase der Anbotsbearbeitung. Wir kommen dadurch in eine Tiefe hinein, um auch den Kunden mit anderen Ideen, andere Ideen an den Kunden herantragen zu können, weil wir sie einfach erkennen. Und wir sind dann mit sehr, sehr tief im Projekt drinnen und kommen dann hoffentlich zu einem Auftrag. Wobei ich sage, wichtig ist für mich immer, dort wo ein Kunde nicht an den Bundesvergabegesetz gebunden ist, sondern einfach vergeben kann. Und bei Preisgleichheit sagt, ich nehme das Team, wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich finde, es ist schon wichtig, dass das Team das dann auch macht. Das ist auch unser Anspruch, sehr, sehr oft beim Kunden schon sich vorstellt und dass der Kunde sagt, aha, das ist mein Team, mit dem bin ich dann 2 Jahre oder 3 Jahre, wie lange ein Projekt dauert, sehr intensiv dann im täglichen oder regelmäßigen Kontakt. Also die Vorstellung des Teams, die Präsentation und das Rüberbringen der Kompetenz und der Handschlagqualität dort, wo es möglich ist, im Hochbau, ist ein ganz wichtiges Element.
Eine kleine Zwischenfrage, die Vermeidung dieser Medienbrüche schon von der Projektentwicklung, Angebotserstellung, Kalkulation, Baulogistik, wird das uns dazu führen oder ist das heute vielleicht schon Realität, dass der Polier mit dem Tablet auf der Baustelle agiert und dort seine Logistik steuert, überprüft, auch Fehlervermeidung?
Gibt es auch jetzt schon. Wir haben genug Baustellen, wo Poliere mit Tablet arbeiten. Vor allem dann, wenn mehr der Modulbau im Vordergrund steht. Wir haben Projekte, wenn es in den Holzbau hineingeht oder wenn wir im Fertigteilbereich sind, wo mehr über Modulbauweise Projekte umgesetzt werden, da gibt es den Polier, der jetzt schon sehr viel mit den Tablets arbeitet. Bei herkömmlichen Projekten, wo noch wirklich Geschoss für Geschoss herkömmlich hergestellt wird, ist schon mehr Computer im Spiel beim Polier, aber noch viel Plan. Also da sind wir noch nicht so weit. dass der Plan wirklich total nicht mehr auf der Baustelle ist, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er wird reduziert werden noch, aber dass er total verschwindet und alle unsere Arbeiter sind alle nur mehr mit Tablets unterwegs, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also das gute alte Planlesen wird weiter ein Skill sein
wird's geben.
Für die Job-Description. Ja.
Wobei wir haben es zum Beispiel schon in unseren Fertigteilwerken, wo früher Pläne waren, gibt es halt jetzt den großen Bildschirm, wo eben dann diese Fertigbeton-Elemente produziert werden. Ich bin jetzt dann in der Phase, wo wir dann ein Projekt bekommen und natürlich dann in der Ausführungsphase, auch da gibt es diese Effizienzsteigerung mit Lean-Management, mit digitalen, also mit dem BIM-Modell vor allem, wo 1:1 die Massen übernommen werden, aus diesen in der Ausschreibung kreierten Massengerüst automatisch dann die Weitervergaben passieren, wo dann wieder alles zu Fuß gerechnet wird. Und es geht immer wieder um Fehlervermeidung, Effizienz, aber auch um Flexibilität. Die Kunden definieren natürlich immer wieder in einer Phase, wo wir vielleicht schon bauen, wo er noch ändern muss, weil sein Nachmieter unter Umständen noch Wünsche hat. Und je digitaler ein Projekt aufgesetzt ist, umso schneller können wir noch uns anpassen und umso weniger Fehler passieren.
Das baubegleitende Planen, was man sich nicht unbedingt wünscht und jeder Besteller sollte es grundsätzlich vermeiden. Aber wenn nicht, dann hilft das digitale Instrument. Auf einer Skala von 1 bis 10 in der Zufriedenheit mit dem, was wir heute schon können mit BIM, wo würdest du uns ansiedeln? In der Praxis tatsächlich?
Ich würde sagen, wir sind von 10 wäre Best Case, ja. Da sind wir bei 6. Ja, weil, wenn ich die gesamte Produktpalette anschaue, wir haben Projekte, wo wir auf 8 sind, ja. Aber wir haben viele Projekte, wo wir noch weit weg sind. Das ist halt, unsere Herausforderung ist, eine Standardisierung auch hier zusammenzubringen. Wir kämpfen noch damit, dass es unterschiedlichste Modelle gibt, die dann immer die Herausforderung uns bringt, das zu harmonisieren. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite ist, dass die weiteren Lieferanten, Nachunternehmer, die teilweise auch kleine Unternehmen sind, noch nicht dafür aufgestellt sind, in dieser Kette, da gibt es dann eine Lücke. Dass die Kette, also der Schluss ist nicht wirklich geschlossen eigentlich bei uns.
Verwandt dem Thema Produktivität und auch natürlich mit der Digitalisierung einhergehend ist die zweite Möglichkeit, Zahlen zu verbessern, indem man auch an neue Geschäftsfelder denkt. Es gibt IT-Konzerne, die Auto bauen. Es gibt Eisenbahnunternehmen, die für die Last Mile elektronische Mopeds zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist da viel in Bewegung geraten und einige starke Player gehen über ihre Branche raus, über die Grenzen und nehmen Geschäft auf der Lebenszyklusachse vorne, hinten mit. Wenn ich das jetzt im Baubereich parallel verschiebe für klassische Bauunternehmen, könnte das bedeuten, wir gehen noch stärker in die Planung, Stichwort TU oder Early Contractor Involvement. Oder am Ende, wir gehen stärker ins Facility Management. Wie siehst du da den Immobilienzirkus gerade aufgestellt im Hinblick auf diese möglichen neuen Geschäftsfelder auch Richtung Komplettanbieter?
Also ich finde, das ist absolut auch im Zusammenhang, wir haben es heute noch nicht erwähnt, aber die Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, das ganz präsent ganz schon da ist, aber jetzt noch wirklich vertieft und verstärkt wird, was können wir denn da tun, um nachhaltig zu agieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man nicht nur die Investition der Immobilie betrachtet und dann die ganze Lebenszyklusphase, okay, was es kostet, kostet das, sondern eigentlich Investition plus Lebenszyklusphase zu betrachten hat. Es gibt hier schon auch von Kunden erste Ausschreibungen, wo man auch hier diese Lebenszyklusphase berücksichtigt mit klassischen Vergaberegeln, mit vorher bekanntgegebenen Bewertungskriterien, wo man durch eine verbesserte Fassade, durch eine verbesserte Haustechnik energieeffizienter agieren kann, das natürlich dann über die vielen Jahre sich dann hereinspielt. Man spricht am Anfang von einigen, ja, wir haben hier 5%, 10% möglicherweise Mehrkosten in der Richtung. Ja, aber das kompensiert sich, da kommt man sehr schnell zum Break-Even-Point, wo sich das dann für den Nutzer dann einfach gerechnet hat. Wir gehen den Schritt und haben hier weitere Kompetenz bei uns ins Haus reingeholt. Wir haben Haustechnik-Kompetenz im Haus, wir haben Statiker im Haus, wir haben keine Planungsabteilung, den Weg wollen wir nicht gehen, aber wir wollen die ersten Überlegungen selbst auch anstellen können, die haben wir. Wir haben eine Architektin oder einige Architekten im Haus, die auch zertifizieren können, ÖGNI-Zertifizierungen, also dass wir auch von der Seite gleich mitdenken. Und das bieten wir natürlich auch den Kunden an. Also das wird mehr kommen im Sinne auch eines PPP-Projektes. Gibt es ja einige Projekte auch in Österreich oder du hast es erwähnt in Deutschland, wo wir auf 30 Jahre dann auch den Betrieb von Infrastrukturprojekten oder von Schulen oder anderen Immobilien zu machen haben. Also da sind wir, haben kein Facility-Management-Unternehmen. Würden wir Interesse haben, wenn es passt, beginnen da klein auch unsere Immobilien selbst mit einer kleinen Truppe maximal gut zu managen. Aber da ist sicher Potenzial da und ist eine Notwendigkeit. Derzeit wird nur von vielen die erste Investition betrachtet und das andere ergibt sich. Mhm. Das kann nicht der Weg sein im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ganz, ganz klar der Weg, wo Baufirmen hingehen werden und müssen, weil die Kunden werden es immer mehr fordern. Und wenn man das als Asset einbringen kann, hat man einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Mhm. Das ist sicher der Schritt.
Eine weitere Veränderung im Geschäftsumfeld, und da kommen wir jetzt zurück auf das, was du eingangs gesagt hast, die Veränderung hin zu einem anderen Umgang mit dem Kunden, dieser offene Umgang, Open Book, vielleicht das Stichwort. Der Streetart-Künstler Banksy hat den Begriff geprägt, Copyright is for losers. Gut, jetzt kann man sagen, das kann man leicht verbreiten, wenn man mit Millionenwerten versteigert wird. Ein anderer Unternehmer, Peter Thiel, der neue Chef des alten Kanzlers, hat zumindest nach Wikipedia diesen Spruch umgemodelt auf Competition is for losers. Wie auch immer, was man festhalten kann, ist, dass es offensichtlich ein Bedürfnis gibt von Kundenseite, von Anbieterseite, weniger streitig, weniger in eigenen Positionen verkrustet Geschäfte miteinander abzuwickeln, sondern dass man hier gemeinschaftlich, partnerschaftlich umgeht. Siehst du diese Entwicklung auch? Was hat sie für, wenn sie eintritt, für positive Auswirkungen? Und was wären denn so die ersten Beispiele in Österreich oder Deutschland, wo man sagt, ja, da geht heute schon der Weg dorthin?
Es gibt ja, ob das Partnerschafts-Allianzmodelle, wie man jetzt auch immer dazu sagen, ich sage einfach ein gutes Miteinander. Wir haben das, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit haben wir schon seit vielen Jahren mit einigen Kunden leben können. Wir haben Kunden in Oberösterreich, die seit 20 Jahren alles mit uns bauen. Ja, jetzt kann man sagen, naja, ist auch mutig vom Kunden. Ist natürlich einerseits, sage ich, wenn man das erste Mal mit einem Kunden bauen darf, muss man sich einmal das Vertrauen erarbeiten und da muss der Kunde überzeugt sein, jawohl, das ist der richtige Partner. Dann hat man das Vertrauen, dann gilt es aber schon, das Vertrauen zu erhalten. Ja, ich finde es schon, es ist keine leichte Aufgabe, einfach dran zu bleiben und immer wieder hier auf dem hohen Level den Kunden zu bedienen. Und gerade aktuell haben wir jetzt auch in Wien ein größeres Projekt bekommen, wo der Kunde, mit dem wir jetzt gerade ein Projekt fertigstellen, uns das nächste Projekt gegeben hat, ein sehr großes Büroprojekt, exklusiv mit uns verhandelt und ohne Gegenangebot uns das, den Auftrag zu geben. Ich glaube, dass das, natürlich ist unser Ziel, am Ende des Tages eine gewisse Rendite, die in der Bauindustrie ja üblich oder bekannt ist, ist auch kein Problem. Ich spreche immer von 3-4%. Mhm. Das ist eine Rendite, die ich mir, oder ein Gewinn, den ich mir bei guter Arbeit, wenn ein Projekt funktioniert, einfach erwarte. Ja. Wenn jetzt Kunden meinen, sie haben dadurch jetzt um einige Prozente teurer vergeben, glaube ich, dass sie falsch liegen. Warum? Weil wenn wir gemeinsam das Projekt optimieren von der frühen Planungsphase, ja, dann werden wir Kosten, die einfach vermeiden, die sonst bei einer klassischen Projektabwicklung mit Einzelvergaben und Diskussionen, die wir halt gehabt haben und Schnittstellen und wer was und Bauablaufstörungen und dann gibt es Mehrkostenforderungen und gestörter Bauablauf und alles Mögliche. Da kann man viel Kosten vermeiden, die mehr, wesentlich mehr sind wie diese paar Prozent, wo ein Kunde sagt, na, möglicherweise zahle ich jetzt um 2-3% mehr, wie wenn ich das ausschreiben würde und ganz, ganz wild verhandeln würde. Das eine Thema, was ja immer wieder übersehen, aber was man gern übersieht, ist, dass ja, wenn ein Kunde einzeln vergibt, diese Schnittstellen, diese Definition oder auch das Risiko, dass eine der Firmen ausfällt, wäre ja dann, ich bin ja großer Fan von GU- oder TU-Projekten, wo wirklich die Firmen gewohnt sind, die genau das zu managen, wo viele Kunden, die das nicht regelmäßig machen, oft nicht aufgestellt sind. Oft sich externe Partner, ich spreche jetzt nicht auf der, ich bin auf der technischen Seite, ich spreche nicht von Rechtsbegleitungen, wirklich technisch, wo dann örtliche Bauaufsichten, Projektsteuerungen dazugeholt werden. Da gibt es tolle externe Partner, kenne wirklich auch viele, viele gute Beispiele. Aber wenn hier das falsche Team zusammenkommt und die Qualität nicht passt, dann kostet es dem Kunden wirklich viel Geld und das vermeidet er. Und da bin ich wirklich ein großer Fan. Natürlich wird es Ausschreibungen geben. Ich bin ja sehr wohl der Meinung, dass Competition gut ist, weil sonst wird man irgendwann einmal träge. Also das ist schon gut, dass man, weil der Bauprozess, wie er heute passt in 3 oder in 5 Jahren nicht mehr. Mhm. Es werden sich die Dinge weiter drehen, es werden andere Produkte wird's geben. Hoffentlich gibt es dann vielleicht ein paar Innovationen, wo wir auch daran arbeiten. Wir haben eine Abteilung für Forschung und Entwicklung ins Leben gerufen vor 1,5 Jahren, wo wir auch einige Patente angemeldet haben und auch hier neue Produkte versuchen auf den Markt zu bringen. Wir haben ein Patent angemeldet, wie wir bestehende Leitungen, Gasleitungen für Wasserstofftransporte adaptieren können, sehr einfach, ohne dass man eine neue Leitung baut. Solche Dinge sind wir dran, oder innovative Produkte im Modulbaubereich, leichtere Produkte, solche Dinge. Also da ist viel zu machen, aber es ist ein Vertrauensthema. Es gehört von beiden Seiten, muss ein Vertrauen da sein. Der Kunde, dass er bestmögliches Produkt mit effizienten Kosten natürlich für ihn erreicht. Qualität, Zeit, Kosten, das sind die Dinge, die natürlich passen müssen für ihn, für den Kunden. Aber auch, ich glaube, die weitere Notwendigkeit wird sein, in diese Modelle, in diese Art der neuen Zusammenarbeit zu gehen. Wenn wir an unsere jungen, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt, die haben kein Interesse mehr, in so einem Spannungsumfeld zu arbeiten. Die wollen hoffentlich kreativ, da kann man das herzeigen, was man denn baut, aber das soll in einem vernünftigen Miteinander sein. Und wenn man dann, wenn nur auf Konfrontation, man schreibt sich nur mehr Briefe und redet man gar nicht mehr vernünftig miteinander, ich glaube auch, dass man da ein Problem haben wird, die Teams überhaupt dann noch zu finden, die da das machen wollen.
Also Competition ja, aber mit den richtigen Rahmenbedingungen, Vertrauen im eigenen Unternehmen, Vertrauen mit den Bauherren und wenn geht, die frühere Einbindung eures Know-hows ins Projekt, um positive Richtungen noch reinbringen zu können.
In Österreich ist das Thema, dass man diese Early Contractor Involvement, das Modell, dass man sehr, sehr früh Bauunternehmen einbindet, ist da gewisse Unsicherheit auch da gewesen bei unseren öffentlichen Kunden. Geht das überhaupt? Geht das einher mit den Vergabegesetzen? Das wirst du selbst besser beantworten. Aber das war doch eine große, ist ja nicht so, dass man das jetzt erst beginnt, sondern in UK gibt es das und in Australien seit vielen, vielen Jahren, andere Vergabesituation. Aber es wäre wahrscheinlich schon vor einigen Jahren früher auch in Österreich möglich gewesen. Es gibt solche Allianzmodelle auch schon in Tirol. Die TIVAG macht schon seit einigen Jahren Allianzmodelle. Wir haben als Beispiel einer kooperativen Zusammenarbeit, möchte ich ein Projekt in Deutschland erwähnen, weil Deutschland so tickt, sehr, sehr bürokratisch. Mhm. Der Österreicher ist vielleicht, ist immer ein Österreicher und in Deutschland sagt man immer, da ist der Bürokratismus extrem hoch. Ja. Wir bauen und sind jetzt heuer mit der Hauptbauphase fertig, seit 5 Jahren eine 60 Kilometer Autobahn, eine Umfahrung um Berlin, die A10 A24 als Konzessionsprojekt. Mhm. Und unser Kunde ist die Deges, ist eine, wie eine Asfinag, aber in dem Fall für Großprojekte bekannte Gruppe, also Kunde in Deutschland. Und wenn man die Deges dazu befragt, also das ist das Musterprojekt, was man jetzt hernimmt und sagt, so stellen wir uns eine Zusammenarbeit vor. Natürlich haben wir unsere Themen gehabt. Es ist ein Bauvorhaben nicht auf der grünen Wiese, sondern mit Umlegungen der Straßensituation, also der Zufahrtssituationen. Und wir haben einfach hier klassisch österreichisch Probleme angesprochen, Vorschläge gemacht, wie man es lösen kann. Und ich war sehr überrascht, wir haben auf der anderen Seite, also auf der Kundenseite, eine Entscheidungsträger gehabt, die auch bereit waren, Entscheidungen letztendlich muss der Kunde dann treffen, Lösungen zu finden mit uns gemeinsam. Ich sage, einer allein wird es nicht machen. Mhm. Wenn der Kunde, ich sage, wichtig ist bei uns als Bauindustrie oder als unsere Unternehmensgruppe, wir sollten immer von unserer eigenen Türe kehren, schauen, was können wir denn besser machen. Auch wir haben Veränderungen zu machen, wir müssen das positiv hineintragen in unsere Mannschaft. Aber wir allein können es nicht. Der Kunde, wenn er will, und da gibt es viele positive Beispiele, wo auch Großprojekte in Österreich funktionieren. Das Beispiel, wenn ich sage, der Hauptbahnhof in Wien, für mich ein positives Beispiel eines Großprojektes. Negative brauchen wir keine bringen, gibt es aber auch andere. Aber das wäre ein positives Beispiel, ein Großprojekt mitten in Wien, wo man Termin, Zeit geschafft hat. Aber das war nicht nur der Verdienst der Bauage, also der ausführenden Firmen, sondern sehr wohl auch die ÖBB mit ihrem Team, die vor Ort da war, die genauso hier die Lösungen mit uns gefunden hat. Gehören immer zwei dazu. Mhm. Da liegt die Zukunft, weil ich sage, es wird damit effizienter und aber auch günstiger letztendlich auch für den Kunden. Wir haben was davon. Ja, wir verschleißen nicht unser Team. wir hoffen, dass wir von dem Block von Kosteneinsparungen natürlich auch einen kleinen Teil mitnehmen können und bauen die Projekte technisch optimal und mit möglichst wenig unnötigen Kosten, die durch Ineffizienz einfach entstehen.
Mit diesen positiven Beispielen der heutigen Gegenwart, die auf die Zukunft der Bauwirtschaft ausstrahlen, danke, ist ein idealer Abrundungspunkt. Schön auch, dass wir unsere österreichischen Qualitäten auch exportieren können in solchen neuen Modellen. Vielleicht unseren besonders der kommunikativen, positiv gemeint, Umgang da einbringen zu können, um diese Modelle ins Fliegen zu bringen. Lieber Hubert, herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und für den Einblick in das, was die Bauwirtschaft im Moment beschäftigt. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, Sie bei unserem 6. Vergabetalk in ein paar Wochen begrüßen zu dürfen. Rechtzeitige Aussendung über Termin und Gesprächspartner folgen noch. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.